Dann möchte ich noch mal beten, bevor ich anfange. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns so liebst, dass du deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus für uns auf diese Erde gesandt hast, als das ultimative Opfer deines Herzens. Danke, dass wir heute Morgen wieder in dein Wort hineinschauen dürfen, wo Kraft und Leben hinauskommt für uns, für unseren Alltag, um zu deiner Ehre zu leben, um es den Menschen weiterzusagen, was du uns geschenkt hast. Herr, ergreife uns neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir dich und dein Wort lieb gewinnen und dass wir gestärkt weiterziehen dürfen. Dazu schenke uns jetzt die Stille in unseren Herzen, dir zuzuhören. Amen. Ein Opfer für Gott oder Gottes Opfer für uns? Beides trifft zu und ich möchte uns aus 1. Mose 22 ab Vers 1 einige Verse verlesen. Und es geschah nach den Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tage erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist das Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen auf und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Die Geschichte kennen wir mit Sicherheit aus der Bibel, eine ganz heftige Geschichte. Und wenn ich sie durchlese, dann durchzuckt es mich immer wieder neu, wie Gott auffordert, den Abraham auffordert, sein Liebstes zu opfern. Auf eine ganz brutale Art und Weise. Und dann fragt man sich, ist das ein liebender Gott? Ja, es ist unser liebender Gott. Liebender Gott, der nicht will, dass Abraham seinen Sohn dort auf dem Altar opfert. Aber schauen wir uns den Abraham kurz vorher mal an. Seine Geschichte ist für uns immer, also für mich jedenfalls, eine stärkende, eine Geschichte Abrahams, die Geschichte Abrahams eine mutmachende. Er wird auch Glaubensvater genannt und tatsächlich darf man von ihm lernen. Als er berufen wurde, war er 75 Jahre alt, also kein Jüngling mehr. Und Gott sprach zu ihm: Abraham, mach dich auf und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wisst ihr, das steht ganz einfach, und Abraham machte sich auf, so als wenn das ganz selbstverständlich wäre, ganz klar. Er hinterließ alles, seine Verwandtschaft, alles hinterließ er. Und er machte sich auf und folgte einfach Gott nach. Er wusste nicht wohin, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich finde das bei Abraham immer so selbstverständlich, dass er Gott vertraut. Ich finde, das macht ihn aus. Und dann verheißt ihm Gott schon beim Auszug, dass er ihn reichlich segnen wird, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Er hatte Verheißungen bekommen, aber die trafen nicht sofort ein. Und Abraham musste warten, wie auch wir, also ich jedenfalls, euch geht es vielleicht auch so, warten müssen. Warten, bis vielleicht das eintrifft, was wir uns wünschen. Und einmal, ja, da war er mutlos geworden und er fragte Gott ganz klar heraus: Was willst du mir geben? Ich habe doch nichts. Ich habe keinen Erben. Das war sein Anliegen. Mein Knecht Eliezer von Damaskus wird alles erben, sagt er. Ich habe doch keinen, den ich alles vererben kann. Und Gott sagt: Nein, nicht dein Knecht Eliezer, sondern der Sohn, dein Nachkomme, der von dir kommt, wird alles ererben. Schau dir die Sterne an. Und er führte ihn raus und machte ihm Mut. Und er schloss sogar einen Bund mit Abraham. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wenn Gott einen Bund schließt, wisst ihr was? Dann kann er nicht mehr zurück. Dann muss er dazu stehen, weil er die Wahrheit ist. Gott verbirgt sich selbst. Und er hat einen Bund mit ihm geschlossen. Aber Abraham war auch nur ein Mensch. Er ist nicht kein Superstar, der makellos auftritt für uns. Nein, nein, er war ein Mensch. Wie Väter auch ihre Schwächen und Fehler haben, ganz klar, so ist auch dieser Glaubensvater einer gewesen, der auch eigenmächtig gehandelt hat. Und ich denke, das Warten war ihm zu lang. Sarah konnte nicht gebären und dann wurde die Magd herbeigezogen und dann entstand Ismael. Es war damals keine Schande, es war ein üblicher Weg, aber es war nicht Gottes Plan. Und diese Auswirkungen sehen wir heute noch. Ein eigener Weg, der nicht glanzvoll war. Es entstand auch Not daraus. Aber Gott segnete ihn weiter. Er ließ nicht von ihm ab. Er schenkte ihm den Isaak, seinen geliebten Sohn mit 100 Jahren, als Abraham 100 war und Sarah. Durften sie in ihrem Alter noch endlich den Sohn der Verheißung in den Armen halten. Welch eine Freude, unmöglich, es war ein Wunder Gottes. Und jetzt sollte er ihn opfern. Geh hin auf einen der Berge in Moria, in dem Land Moria und opfere ihn. Und hier lesen wir auch wieder ganz selbstverständlich, und Abraham machte sich auf. 3 Tage hatte er jetzt Zeit, darüber nachzudenken, so lang ging die Reise. Sollte er nicht wieder umkehren? Ist das der Gott, den ich bisher kenne, der mich so reich gesegnet hat mit vielen Gaben, Reichtümer, der jetzt das Liebste von mir verlangt? Gott prüfte Abraham. Warum tut er das? Das können wir uns fragen. Die Frage können wir uns stellen. Warum prüft Gott den Abraham? Was glaubt ihr? Ich denke, er prüft ihn, um zu sehen, ob er den Isaak lieber hat als den Gott, der ihn gegeben hat. Anders ausgedrückt, ob er die Gabe in seinem Herzen über den Geber setzt, über Gott. Gott prüft den Abraham, eine harte Probe. Liebt Abraham Gott mehr als seinen Sohn Isaak? Was hat wohl Abraham auf dem Weg dorthin gedacht? Der Hebräerbrief, der lüftet uns so etwas, den Vorhang, schiebt ihn zur Seite und da steht, er dachte, also Abraham, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn, also den Isaak, auch als Gleichnis dafür wieder. Also Abraham rechnete ganz fest damit, dass er seinen Sohn Isaak wiederbekommen würde. Er war bereit, ihn zu geben, aber er wusste, Gott gibt ihn wieder. Und das kommt auch aus den Versen hervor, die er hier zu seinen Knechten sagt. Er sagt, bleibt hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Aha, das ist eine Glaubenshaltung, die er hatte. Wir kommen wieder zurück. Damit wurde Abraham mit diesem Gehorsam, mit diesem ultimativen Opfer ein Wegweiser zu Gott hin, der auch das größte Opfer aller Opfer gebracht hat. Abraham wurde dafür reich gesegnet, noch mehr als vorher. Aber jetzt schauen wir auf den, der das größte Opfer für uns gebracht hat, der Vater im Himmel, Gott selbst. Er gibt seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde und als er geschlachtet wurde durch Sünderhände, war keiner, der gerufen hat, Stopp, Halt, Allerhöchster, tu das nicht. Der Vater selbst wusste, es gibt keinen anderen Weg. Ich muss das Liebste, was ich habe, meinen Sohn Jesus Christus, für dich und für mich geben. Er sah uns an, er sah unsere Verlorenheit und er musste seinen Sohn schlachten lassen. Gott selbst konnte diesen Augenblick nicht mit ansehen, als Jesus Christus dort am Kreuz hing. Er wandte sich ab und Jesus hing selbst in der Gottesferne und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war es gewohnt, von Menschen verlassen zu werden, aber nicht von seinem Vater. Warum hast du mich denn verlassen? Warum? Ihr Lieben, die Antwort kann ich euch geben. Wegen meiner Sünde, wegen meiner Schuld. Und ich weiß nicht, du hast bestimmt auch Schuld. Deswegen hing er dort in der Gottesferne. Deswegen hat der Vater sich abwenden müssen. Er konnte nicht zusehen, wie er beschmutzt wurde mit all der Sünde. Das ist Liebe. Ich kann sie euch mit Worten nicht erklären. Ich wünsche der Heilige Geist, er bewegt es in unseren Herzen immer wieder neu. Das ist ein Vater, der mich liebt. Auch hier kann ich jetzt die Frage stellen, warum tut Gott das? Warum gibt er seinen Sohn? Für dich und für mich. Damit wir errettet würden. Damit wir die Herrlichkeit bei ihm einmal erleben dürfen, damit wir hier auf der Erde durch all die Unwegsamkeiten, die uns noch bevorstehen, mit seiner Hilfe durchgehen dürfen, damit wir nicht alleine sind, damit du morgen wieder gestärkt weitergehen darfst, weil du weißt, da ist einer, der mich versteht, der mich liebt, von ganzem Herzen liebt. Gott hat das Größte gegeben. Er hat nicht nur etwas und halbherzig gegeben. Schauen wir uns an, wie er gegeben hat. Er hat alles gegeben. Und Jesus selbst, er wusste, als er auf diese Erde kam, ich muss diesen Weg gehen. Es wird keinen anderen Weg für mich geben. Ich werde dort sterben. Ich muss leiden. Ich muss all den Schmutz der Sünde einer ganzen Menschheit dort ans Kreuz tragen. Was für eine Last. Jesus, er hatte Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, so steht es geschrieben. Und Jesus hatte ein Ziel, auf das er schaute, um diesen Weg wirklich gehen zu können. Was war das für ein Ziel, was er hatte? Er schaute auf die Belohnung. Im Hebräerbrief steht das auch. Da stehen die Verse in Hebräer 12, Vers 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Er schaut auf die Belohnung, er schaut auf die Freude, die vor ihm liegt. Vor ihm lag noch erst das Kreuz, aber er hat gesehen, du und ich, die wir ihm gehören, wir sind ja seine Freude geworden. Die Belohnung, die er erkauft für die Herrlichkeit. Wenn wir Johannes 17 durchlesen, das hohe priesterliche Gebet, da geht mir immer das Herz auf, wie er will, dass wir die Herrlichkeit beim Vater einmal miterleben, miterben. Die, die du mir gegeben hast, die möchte er gerne dorthin bringen. Das war sein Ziel. Und dafür ist er durch diese dunkle ja, diesen dunklen Weg gegangen, diesen Leidensweg. Das war Gottes Opfer, was wir jetzt gesehen haben, Jesus Christus. Und jetzt die Frage, verlangt Gott denn auch von uns Opfer? Ich denke schon. Wenn wir generell in seine Nachfolge gehen, dann verlangt es ein Opfer. Es ist so. Da dreht sich das Leben auf einmal, ich sag mal, anders. Wir verlassen vielleicht Gewohntes, Vertrautes und folgen einem Herrn nach, der uns woanders hinführt, als wir manchmal wünschen, dem guten Hirten nach. Als der Herr Jesus seine Jünger berief, hat er sie aus ihrem Alltag herausgerufen. Das, wo sie ihr Geld mitverdient haben, ihr Unterhalt, beim Fischen, am Zollhaus, das haben sie verlassen und sind ihm ganz praktisch nachgefolgt. Es hat ihr Leben verändert. Und ich denke, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, das heißt nicht, dass wir unseren Beruf aufgeben müssen zwangsläufig, sondern das heißt, dass wir gewisse Gewohnheiten, und ich meine damit auch sündige Gewohnheiten, lassen dürfen, ich sage es jetzt nicht müssen, weil wir dann davon frei werden. Das erfordert ein Opfer. Ich weiß, als ich jung zum Glauben kam, konnte ich manche Dinge einfach nicht mehr tun, weil sie vor Gott nicht richtig waren. Und dadurch hatte ich auch manchen oder den Freundeskreis teilweise manchen Freund verlassen müssen. Das ging nicht mehr. Warum? Weil das, was wir zusammen getan haben, das konnte ich nicht mehr tun, nicht mehr mit meinem Gewissen vor Gott. Dafür hat Gott mir viele neue Freunde geschenkt, Christen, die ihm folgen. Es hat Veränderungen für unser Leben. Das möchte ich sagen, wenn wir Jesus bewusst nachfolgen. Das ist so. Aber ich habe das gern getan. Ich habe das für Jesus gern getan, weil ich weiß, er liebt mich und er wird mich reich segnen. Er will nicht, dass wir darben, dass wir weniger haben, sondern er gibt uns in der Nachfolge mehr, als wir vorher hatten. Petrus fragte einmal frei heraus seinen Herrn, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Ja, das ist eine gute Frage. Das hat Folgen. Und wenn du überlegst, ob ich Jesus nachfolgen soll und du spürst in deinem Inneren, oh, dann werde ich das nicht mehr tun können. Warum? Weil das zwischen dir und Gott steht. Dann muss es aus dem Leben raus. Jesus sagt einmal, wer ihm nachfolgt, der soll die Kosten überschlagen. Und er gibt dazu zwei Beispiele.
Er möchte nicht, dass wir so halbherzig ihm nachgehen. Naja, ich habe Jesus in meinem Leben jetzt eingelassen, aber das ist eine ganz schöne Sache. Aber ansonsten verändert sich nichts. Nein, das ist eine lebensverändernde Sache. Eine ganze Hingabe. So wie Jesus sich am Kreuz für uns auch hingegeben hat. Ganz. Sein Leben dem guten Hirten anzuvertrauen. Da gehört auch Mut zu. Denn wenn man ein Zeugnis gibt oder bei den Kollegen sich zu Jesus stellt, so habe ich es auch erfahren, ist es nicht immer mit Beifall, sondern manchmal verlacht einen einer auch und sagt, ja, du mit deinem Glauben. Das passiert. Aber es ist schön, sich zu Jesus zu stellen. Er schenkt einem Freude und Kraft. Und wenn wir ihm nachfolgen, was opfern wir ihm dann? Gott möchte das immer wieder prüfen. Nicht um uns zu ärgern, ich sage es immer wieder, sondern er möchte sehen, was ist mit deinem Herzen? Wie schnell kommen Dinge in unser Leben hinein, die sich vielleicht zwischen Gott und uns stellen, die wir auf einmal mehr wertschätzen als den Geber? Denn was können wir denn Gott geben? Er hat uns doch alles zuvor geschenkt. Alles, was du, was ich besitze, kommt aus seiner Hand. Ihm gehört doch alles. Er möchte nicht, dass wir uns hier an Dinge binden, die uns knechten, sondern dass wir frei sind. Und die kommen immer von Gott. Wenn wir gelöst sind davon, das geht nur, wenn Gott uns immer wieder löst. Und dafür müssen wir es abgeben. Das ist ein Opfer, eine Hingabe, Gott abzugeben. Wisst ihr, wo das als erstes geschieht? In den Gedanken. Da fängt immer alles an. Durch die Gedanken sprechen wir, da kommen die Taten her. Wir denken erst darüber nach, so ist das. Und ich kenne mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, oft kommt so ein Gedanke einem hinein und man denkt, Mensch, oh, da gewöhnst du dich dran, irgendwie ein Ziel, ein Weg, was man machen könnte, das klingt alles ganz angenehm und man hat gar nicht mit Gott darüber gesprochen. Und das verfestigt sich im Herzen. Man hat immer noch nicht mit Gott darüber gesprochen. Und das ist die Gefahr. Ich denke, dass es schon da anfängt, dass wir den Gedanken Gott abgeben, wie ein Opfer, dass wir es ihm hinlegen und sagen, Vater im Himmel, du siehst, was in meinem Herzen vorgeht. Ich weiß nicht, ob das vor dir richtig ist und leite du mich. Es bereit zu sein, ihm abzugeben und wenn er sagt, ja, es ist für dich gedacht, dann gibt er es einem wieder. Abzugeben, aufrichtig mit Gott darüber zu reden und nicht, das gehört mir und das stecke ich mir schnell ein. Vor Gott können wir nichts verstecken. Und stille zu sein und ihm zuzuhören, bereit zu sein, was sagt Gott dazu? Sich führen zu lassen. Und auch eben abzulassen davon, wenn Gott sagt Nein. Warum sagt er Nein? Weil die Gefahr da ist, dass das, worum es geht, vielleicht mir wichtiger nachher ist, sich dazu entwickeln kann, als er selbst. Opfern heißt, etwas mir Wertvolles Gott abzugeben. Und das ist manchmal materiell gesehen gar nicht viel. Denken wir an die Witwe, die da am Gotteskasten stand, die Jesus ja so hervorhebt. Die hat da ihr ganzes Vermögen noch reingeschmissen. Das waren diese 2 Groschen. Und sie hat alles damit reingeschmissen. Und die Reichen, die haben von ihrem Überfluss reingeschmissen. Das hat denen nicht wehgetan, obwohl es in Summe mehr wert war. Aber Gott sieht die Wertigkeit in dem Herzen an. Diese Witwe hat alles reingeschmissen. Jesus spricht auch das Geld an, was Opfern angeht, weil es so schnell unsere Herzen lähmen kann und auch wertvoller in unserem Herzen sein können als Gott. Und der reiche Jüngling gibt uns da ja ein Beispiel. Jesus sagt, wie schwer kommt ein Reicher ins Reich Gottes? er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, weil das Herz daran hängt. Frei zu sein, auch davon. Macht euch Freunde mit dem Mammon, sagt Jesus einmal. Nicht daran zu hängen, das ermahnt uns Gottes Wort auch. Und in 2. Korinther 9, Vers 5 und 7, da steht ein wichtiges Wort. So habe ich nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie vorauszögen zu euch, um die von euch angekündigte Segensgabe vorher fertig zu machen, sodass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein wunderbarer und auch wichtiger Satz. Sonst kann man ganz viel Druck aufbauen, auch mit Gottes Wort. Und das will Gott mit Sicherheit nicht. Er möchte eine Herzensgabe haben. Und das ist das Schlüsselwort. Das, was wir gerne für ihn geben, wo ich sage, ich tue das, weil er alles für mich gegeben hat, lege ich ihm das hin. Auch wenn ich weiß, okay, es ist mir jetzt schon wertvoll, aber für Gott tue ich das. Und darüber freut sich Gott. Ob das das Geld ist, es können viele Dinge in unserem Leben sein, es kann auch unsere Zeit sein. Wie oft vertrödeln wir vielleicht unsere Zeit mit ganz unwichtigen Dingen, und wenn jemand unsere Hilfe braucht, sagen wir, ach naja, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit. Das wäre schade. Auch die zu sagen, ich gebe es gerne für den, der alles für mich gegeben hat. Wollen wir solche fröhlichen Geber sein, die Gott von Herzen gern geben? So wie Gott selbst von Herzen gern seinen Sohn gegeben hat, damit wir leben dürfen. Gott möge es uns auch in der kommenden Zeit schenken, dass wir es erkennen. Das größte Opfer hat Gott für uns sowieso gegeben. Mögen wir ihm etwas zurückgeben? Aus Dankbarkeit, immer aus Dankbarkeit für ihn und zu ihm. Amen.